Kreisab, die führende Handballsendung im Internet.
Fucking Champions League Finale, meine Fresse.
Die Führung hat man auch nicht verdient, eigentlich in der ersten Halbzeit.
Wahrscheinlich willst du jetzt von mir hören, wenigstens das kann ich.
Dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly Buster.
Das kann kein Dauerzustand sein.
Wir wollen alles dran setzen, um wieder deutscher Meister zu werden.
Mit Sascha Staat.
Es ist wieder Zeit für Kreisab, Episode 73. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben eine prall gefüllte Sendung für euch, wenn auch nicht allzu sehr sportliche Themen, die auf euch warten. Aber ich hoffe, es ist dennoch sehr interessant. Ich begrüße zunächst mal meinen Stammgast Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Ja, hallo.
Und aus München zugeschaltet Markus Götz von Sport1. Hallo Markus.
Grüße euch.
Also, worüber wollen wir sprechen? Wir sprechen über unter anderem nicht erteilte Lizenzen. Und so eine halb erteilte Lizenz. Und wir sprechen darüber, dass GWD Minden wahrscheinlich den Abstieg nicht mehr vermeiden wird können. Wir sprechen darüber, dass ein Spieler sagt, er hört auf mit Handball, weil er lieber in die Wirtschaft geht. Und zwei, drei andere Kleinigkeiten haben wir auch noch für euch. Aber los geht's mit der Lizenzgeschichte. Und Christian, ja, der TV Großwaldstadt, ein ganz, ganz großer Verein im deutschen Handball. Das sollte man nicht unterschätzen, auch wenn sie in den letzten Jahren in der zweiten Liga rumgedümpelt sind. Hat die Lizenz nicht bekommen und wird demnächst nur noch Drittligist sein, wenn überhaupt. Was kannst du uns denn dazu sagen? Gibt es da neuere Informationen, wie es in Großwaldstadt weitergehen wird?
Ja, Informationen, wie es in Großwaldstadt weitergehen wird, gibt es im Moment noch nicht. Es gibt natürlich immer viele Gerüchte, die gehen dann hin irgendwie bis zu einer Insolvenz, aber das weiß man alles noch nicht. Da muss man genau mal sich umhören. Es ist in den Medien zu lesen gewesen, dass jetzt erst im Mai dann die Januargehälter bezahlt worden sein sollen. Auch mit solchen Informationen muss man natürlich vorsichtig umgehen, aber das sieht natürlich dann nicht gut aus finanziell.
Das sieht überhaupt nicht gut aus, wenn ich das höre, wenn man sagt, man hat die Mai-Gehälter, andersrum natürlich, man hat die Januar-Gehälter erst im Mai gezahlt. Das ist für jeden Arbeitnehmer, glaube ich, nicht wirklich tragbar. Tja, also wenn ich solche Sachen höre oder wenn du solche Sachen hörst, Götzi, dann es ist mal wieder schade für den Handball. Jetzt mal von der Geschichte Eisenach, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, abgesehen. Aber man muss ehrlich gesagt zugeben, wir haben jedes Jahr um diese Zeit irgendeinen Verein, der finanziell vor dem Abgrund steht und das kann uns nicht gefallen.
Ja, natürlich gefällt uns das nicht. Und im Falle von Großwaldstadt tut es natürlich ganz besonders weh. Jeder kennt die Geschichte dieses Vereins. Super schade, aber wir brauchen auch, glaube ich, nicht drum rumreden. Es gibt klare Standards. Das ist gut so, dass es diese Standards gibt. Und logischerweise müssen diese finanziellen Rahmenbedingungen erfüllt sein. Und wenn das in Großwaldstadt nicht der Fall ist, dann geht es leider nicht. Ja? Da hilft ja auch Tradition nicht, da hilft ja kein Name nicht. Dann muss das so geregelt werden. Ja? Ich habe da ehrlich gesagt auch keine Detailinformationen. Ich habe absolut keine Ahnung, ob es da noch irgendwelche Hoffnung gibt. Klingt alles überhaupt nicht gut, was man liest, was man hört. Super schade.
Wenn man jetzt überlegt, vor ein paar Jahren, also 4 Jahre ist es her, da hat ein Matthias Andersson da noch gespielt. Das ist völlig verrückt eigentlich.
Ja, ist es. Also ich meine, war ja auch zigfach in Aschaffenburg, in der, wie hieß sie, F.A. Frankenstolz Arena oder so ähnlich. War nicht eine Weile schon nicht mehr dort, nach dem Abstieg ist klar. Ja, ich kann mich da nur wiederholen. Echt wahnsinnig schade um den TVG.
5-mal deutscher Meister zumindest in der Halle, 6-mal, Entschuldigung, und 4-mal Pokalsieger, den Europapokal der Landesmeister haben sie auch 2-mal gewonnen und ja, so geht das dann, wenn vielleicht dann 2-3 Leistungsträger abspringen, beziehungsweise den Verein verlassen und die Sponsoren dann auch noch, dann wird's eng und irgendwann ist das dann finanziell nicht mehr tragbar. Und deswegen, du hast es gerade gesagt, gibt es Standards und diese Standards, die könnten jetzt zum Problem werden für den THSV Eisenach, der mehr oder weniger ganz, ganz kurz vor dem Aufstieg in die erste Liga steht. Und Christian, da gab es Informationen auch, was die Lizenzerteilung angeht, denn man hat die Lizenz nur mit Auflagen erhalten. Warum?
Ja, beim THSV Eisenach ist das gleiche Problem, was es schon vor 2 Jahren letztendlich gab, dass die Werner-Assmann-Halle halt nur eine Haupttribüne hat auf der Hauptseite. Die Assmann-Halle verfügt allerdings auch über 2 Tribünen hinter den Toren. Und das ist allerdings in den Hallenstandards wird das nicht berücksichtigt, dass man da hinter den Toren auch noch die Tribünen hat, sondern entscheidend sind wirklich die Tribünen auf beiden Hauptseiten der Halle. Und da fehlt dem THSV eine Tribüne.
Jetzt habe ich extra mit Helge Keding telefoniert, dem Handball-Experten bzw. dem Anwalt, der sich mit Handball auskennt, so sollte ich es besser formulieren. Und der hat mir gesagt, man ist in Eisenach bereits auf dem besten Wege, da im kommenden Jahr eine neue Tribüne zu errichten. Das sind erstmal gute Neuigkeiten. Das zweite ist, wir haben lange darüber diskutiert, wie sinnvoll solche Standards sind und wie wenig Sinn die teilweise machen. Ich würde gerne von euch wissen, fangen wir mal beim Kollegen in München an. Wie sinnvoll sind denn diese Standards? Müssen wir die haben? Wie kompromissbereit dürfen wir sein?
Also aus meiner Perspektive ist es natürlich schon wichtig, also nicht nur aus meiner, aber aus meiner halt jetzt fernsehspezifisch, weil ich fürs TV arbeite, dass eine Halle in der Bundesliga, aus der wir auch übertragen sollen, einen gewissen Rahmen bietet. Ich denke, dass es wichtig ist für die Weiterentwicklung des Handballs in Deutschland, dass wir dieses Schulturnhallenzeitalter komplett hinter uns lassen. Ja? Das letzte Beispiel war ja Gummersbach. Das haben wir alles hinter uns, Gott sei Dank. Und jetzt sprechen wir über Eisenach. Ich kann nicht beurteilen, ob alle Standards mit allen Ausformulierungen in den Regularien wirklich sinnvoll sind. Ich denke aber trotzdem, dass der Ansatz, dass ein Kameraschuss in eine Halle rein mit jedem Schuss Zuschauer im Hintergrund zeigt, dass das der absolut richtige Ansatz ist. Das wollen wir nicht, dass du da irgendwo auf eine Mauer schießt mit einer Kamera. Leute, das funktioniert nicht im TV. Ich weiß auch nicht, ob das bekannt ist oder ob das gesehen wird, dass das ein Problem ist. Es ist de facto so. Es spielt eine entscheidende Rolle, auch das kann man auch an Einschaltquoten durchaus sehen, wie die Hallenatmosphäre, wie die Stimmung in der Halle, wie die Bilder aus der Halle rüberkommen am TV. Und da brauchen wir definitiv einen Standard und da dürfen wir auch nicht mehr zurückgehen. Das wäre absolut kontraproduktiv. Wenn das in Eisenach zu machen ist, also ich habe halt gelesen, die Eisenacher haben ja mittlerweile offenbar eine Kameraposition auf dieser Seite, wo es momentan noch keine Tribüne gibt, was ja bedeuten würde, dass im Gegenschuss eine Tribüne und links und rechts, sprich hinter den Toren Tribünen wären. Wenn das gut aussieht, ja, wenn da überall Zuschauer sitzen, wenn eine gewisse Mindestgröße, die ich auch für sinnvoll halte, das gibt es ja zum Beispiel im Basketball auch, wenn die erreicht ist, dann ist das ja möglicherweise noch möglich, in dieser Halle TV-Übertragungen stattfinden zu lassen. Keine Ahnung. Auf der anderen Seite, ich kenne jetzt nicht die Verhältnisse in Eisenach bis ins Detail, ihr habt es aber auch schon angesprochen, vor 2 Jahren gab es genau dasselbe Thema. Dann muss man die Dinge halt auch auf den Weg bringen und wenn ich das richtig verstanden habe, soll das ja auch spätestens zu Beginn des Jahres 2016 passieren mit einem Hallen, ich glaube, kein Neubau in Eisenach, sondern ein Ausbau, wenn ich das richtig verstanden habe. Korrigiert mich.
Ja, da soll eigentlich an der Seite, wo jetzt keine Tribüne ist, einfach eine hingebaut werden.
Also, nochmal zusammengefasst. Aus TV-Produktionssicht ist es sehr, sehr wichtig, dass das erfüllt ist, was ich gerade eben gesagt habe. Und da sollte man auch keine großen Kompromisse mehr fahren. Wenn Eisenach zu dieser Liga gehören will, wenn dort Fernsehübertragungen stattfinden sollen, dann ist das Mindeste, was wir brauchen. Zuschauer auf allen Seiten, sprich überall dort, wo die Kamera hinschießt. Das ist das Mindeste aus meiner Sicht.
Ich würde jetzt gerne das mal ein bisschen aus Eisenacher Sicht betrachten. Auf der einen Seite wussten Sie natürlich, dass dieses Problem wieder auf Sie zukommen kann. Auf der anderen Seite könnten Sie damit argumentieren, dass ihr im Prinzip vom Fernsehen beim letzten Mal nicht ein einziges Mal aus Eisenach gesendet habt. Daher die Frage, ist es nicht eigentlich nur dann das Pech der eigenen Vereine, wenn die dann sagen, ja, okay, dann müssen wir halt darauf verzichten, dass das Fernsehen zu uns kommt? Und wie sehr entscheidet das mit, wo ihr sendet auch?
Aber damit mit der Argumentation drehst du dich ja komplett im Kreise.
Also ich, Entschuldigung, verstehe mich nicht falsch. Ich will es nur aus Sicht der Eisenacher nochmal aufziehen.
Also das Letzte, was ich will, ist, den Eisenachern an den Karren zu fahren. Grundsätzlich begrüße ich es sehr, wenn Eisenach zurück in die Bundesliga kommt. Traditionsstandort. Ich finde es auch klasse. Der Handball spielt in unseren Ostbundesländern eine sehr große Rolle. Auch da freue ich mich auf gute Einschaltquoten. Ich denke da an Magdeburg, ich denke an Leipzig, Eisenach mit dazu. Das ist geil. Punkt. Ja, Berlin wollen wir auch nicht vergessen, aber ihr wisst, was ich meine. Also sehr gut. Ganz nebenbei, Petko ist echt ein guter Freund von mir. Für den freut mich ganz besonders, wenn er das schafft, mit Eisenach. Nur nochmal, ich sehe das natürlich auch eben insbesondere aus TV-Sicht. Und was wollen wir? Wollen wir vorwärts kommen oder wollen wir das nicht? Und da muss Eisenach in der Lage sein, irgendwie mitzugehen und diese Dinge zu erfüllen. Das kann ja auch nicht im Interesse von Eisenach liegen, zu sagen, ja gut, die waren letztes Mal nicht da, dann verzichten wir halt wieder drauf, das bringt uns nicht nach vorne. Also ich denke absolut, dass es richtig ist, von HBL-Seite da Standards zu entwerfen und die auch durchzuführen.
Christian.
Ja, Problem in Eisenach ist natürlich, dass es im gesamten Bundesland Thüringen scheinbar keine Halle gibt, die diese Standards erfüllt. Ich weiß nicht, inwiefern die Halle in Nordhausen tauglich ist. Dementsprechend müsste man entweder nach Rothenburg umziehen, wo früher auch die MT Melsungen gespielt hat, oder man müsste wieder nach Coburg beamen, wie vor 2 Jahren reisen. Und da sagen natürlich dann die Eisenacher, das ist uns schon zu weit für Bundesligaspiele. Aber Rothenburg-Eisenach ist jetzt auch nicht die Welt.
Also wie ich das mitbekommen habe, ist die Halle in Rothenburg nicht mehr Bundesliga-tauglich, entspricht nicht mehr den Standards. Aber ich hätte noch mal gerne deine Meinung zu der Geschichte. Sollen wir da kompromissbereit sein und wie richtig und wichtig sind diese Hallenstandards?
Also ich denke, für die Vermarktung der Handball-Bundesliga sind gewisse Standards einfach unabdingbar geworden. Also man muss sich da in Konkurrenz auch zum Basketball und zum Eishockey sehen, wo es wirklich diese Standards auch gibt, wo man im Wettbewerb mit den gleichen Sponsoren letztendlich ist. Und um da wettbewerbsfähig als Sportart Nummer 1 hinter dem Fußball zu bleiben, muss man sich in der Richtung weiterentwickeln. Wer ständig stehen bleibt, der wird dann irgendwann auf Jahre hinweg halt in der Versenkung verschwinden. Dann ist das halt jetzt mal so im Moment, dass Eisenach sportlich noch die erste Liga erreichen kann. Wenn sie sich da in der Hinsicht aber nicht entwickeln, wird das auf Dauer einfach nicht mehr möglich sein.
Das sind klare Aussagen von euch beiden zu diesem Thema. Ich glaube, ich habe es relativ neutral formuliert aus meiner Sicht und ich bin da relativ bei euch. Das habe ich ja auch schon zu Protokoll gegeben. In der Handball-Ecke wurde nämlich ausführlich darüber diskutiert, über dieses Thema. Und natürlich wollen wir alle gerne den THSV Eisenach zurückhaben in der Bundesliga. Markus hat es eben gesagt, die Stimmung dort ist natürlich auch sensationell. Es ist ein Traditionsstandort und wir freuen uns sehr, dass die Eisenacher es höchstwahrscheinlich schaffen werden. Einen Punkt brauchen sie, glaube ich, noch und dann ist das Ding dann durch und sie spielen zu Hause gegen den Tabellenletzten. Also das sollte auf jeden Fall machbar sein und ich bin mir auch sicher, dass man da einen Kompromiss findet, aber...
Da muss ich zwischengrätschen.
Bitte.
Ich war am Samstag in Leverkusen gewesen und von daher ist, glaube ich, die Position der HBL eindeutig. Es wird entweder eine ganz oder gar nicht Lösung geben. Es wird keinen Kompromiss wie vor 2 Jahren mit 4 Spielen in Coburg geben.
Also, du denkst, dass dieser Gang vor das Schiedsgericht des THSV Eisenach dann bis zum Ende durchgezogen werden muss, ja?
Da gehe ich von aus, ja.
Gut, dann warten wir das ab. Ich hoffe mal, dass es eine zeitnahe Lösung geben wird. Das wäre natürlich sehr, sehr wichtig. Nicht, dass wir hinterher irgendwie wieder mit 19 Vereinen in der Bundesliga rumdümpeln, oder Götzi? Das können wir überhaupt nicht gebrauchen.
Nein, Punkt. Nee, Ausrufezeichen.
Ja, finde ich auch.
Als Fan eines Zweitligavereins wäre ich nicht traurig, wenn ich die Zweitligasaison mit 20 Vereinen erlebe.
Also, gucken wir mal, wie es am Ende kommen wird. Es wäre schön für den deutschen Handball, wenn wir irgendwann mal zu diesen 18 und 20 Mannschaften dann kommen würden. Und es ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in dieser Sendung nicht zum letzten Mal darüber gesprochen haben. Wir machen jetzt erstmal einen Cut und dann haben wir gleich noch interessante Themen für euch, die ich eben schon angekündigt habe. Zum Beispiel Max-Henry Herrmann, der Torhüter des HSV. Der beendet seine Karriere. Warum und wieso, darüber sprechen wir gleich. Weiter geht's hier bei Kreisab Episode 73 mit Christian Stein von Handball World und mit Markus Götz von Sport 1, der nach Mannheim muss, ja?
Der nach Mannheim muss, heute Abend Rhein-Neckar-Löwen gegen Berlin.
Wann geht's los?
20 Uhr ist Übertragungsbeginn, Anwurf ist 20:15.
Sehr gut, dann freue ich mich,
ja? Ich will nicht sagen, das dürft ihr nicht verpassen. Es geht um alles.
Ja, aber ich meine, ich freue mich ja, wenn ich Handball im TV überhaupt sehen kann. Da haben wir ein bisschen drüber diskutiert.
Ich glaube, das wird auch ein ganz nettes Spielchen, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Ja? Wir brauchen jetzt hier keine künstliche Meisterschaftsspannung mehr erzeugen. Das Thema ist durch.
Durch ist aber noch nicht ein anderes Thema, über das wir sprechen wollen. Ich habe es eben schon angekündigt. Max-Henry Herrmann, der Ersatztorhüter des HSV, hat sich dazu entschlossen, seine Karriere zu beenden. Und zu sagen, ich gehe in die Wirtschaft, weil ich da mehr Perspektive habe. Was hast du gedacht, als du das gehört hast?
Ungewöhnlich, aber komplett nachvollziehbar aus seiner Sicht wahrscheinlich. Also ja, es ist ungewöhnlich und das ist, glaube ich, auch der Punkt, der uns da stutzig macht. Aber wenn man das mit ein bisschen Abstand und emotionslos faktisch betrachtet, ist es doch eigentlich nur normal. Er hat es ja probiert, er hat es ja selbst erzählt, er ist mit 14 aufs Internat gegangen, er hat seine gesamte Jugend sozusagen auf das Ziel Profi-Handball ausgerichtet Und er hat jetzt offenbar für sich das Gefühl, es reicht nicht. Also es reicht nicht für ganz oben. Und er hat gleichzeitig, clever wie er war, sich auch beruflich ein zweites Standbein erarbeitet, hat da jetzt gute Jobmöglichkeiten. Der Job macht ihm auch Spaß und er hat jetzt die Chance, dort einen guten Job zu übernehmen. Das ist doch eigentlich dann nur sinnvoll und logisch, denke ich mir. Ja? Und ich will dem Kerl echt nicht zu nahe treten. Er hat aus meiner Sicht noch nicht nachgewiesen, dass er ein Bundesliga-Torwart ist. Hätte noch kommen können, um Gottes Willen, er ist noch jung. Aber wenn er das für sich so entscheidet, finde ich gut, finde ich nachvollziehbar.
Christian, gerade in Anbetracht dieses Arguments, dass er wahrscheinlich kein Bundesliga-Torhüter ist, da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Ich glaube, wenn der HSV weiter die Gelder aus der Vergangenheit hätte, dann wäre er maximal die Nummer 3, wenn überhaupt. Ja, dann muss man sagen, ist die Entscheidung absolut nachvollziehbar, wie das Markus auch gerade schon gesagt hat.
Ja, die Entscheidung ist natürlich immer nachvollziehbar. Man muss immer sehen, wer letztendlich irgendwo vom Potenzial her bei einem Europapokal-Team als Stammtorhüter gewesen, wäre die Entscheidung vielleicht nochmal anders ausgefallen. Der HSV ist jetzt wirklich ins Mittelfeld im Moment abgerutscht und da muss man natürlich auch sagen, der Junge ist mit 14 ins Internat nach Dormagen gewechselt, hat die ganze gesamte Jugend praktisch da in Dormagen absolviert und ja, vielleicht ist dieses zeigt uns diese ganze Internatfokussierung auch irgendwo mal, dass man dann nach 7 Jahren oder sowas auch ein gewisses Gefühl der Übersättigung einfach bekommt und einfach mal die Schnauze voll hat. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen, der mal irgendwie ein Hobby exzessiv betrieben hat oder so, dass man, wenn man sich 7 Jahre lang nur mit einer Sache beschäftigt, dass man da auch mal irgendwann einfach sagt, nee, ich habe da jetzt im Moment keinen Bock drauf und wenn es dann mit anderen Möglichkeiten genau zur richtigen Zeit übereinkommt, dann ist das eben so, dass man dann sagt, Handball kann ich vielleicht bis 30, als Torhüter bis 40 spielen, aber was kommt dann? Die berufliche Karriere kann ich praktisch bis zur Rente ausführen. Und wenn die Gehälter jetzt auch nicht so viel gravierend schlechter sind, dann entscheidet man sich halt dann für die berufliche Perspektive.
Ja, ich finde auch, ich meine, das Leben ist halt nicht immer... Achtung, Phrase, ist halt nicht immer planbar, ist aber doch tatsächlich so. Du entscheidest dich halt immer wieder für einen Weg und auf diesem Weg begegnen dir unter Umständen, wenn es gut läuft, neue Möglichkeiten. Ja? Und dann ist es doch auch nur normal, dass man sich dann an einer Abzweigung auch mal anders entscheidet, weil der neue Weg irgendwie ein bisschen attraktiver aussieht. Für mich ist es komplett nachvollziehbar, diese Argumentation. Und das, damit ich da auch nicht falsch verstanden werde, ich wollte damit nicht zum Ausdruck bringen, dass ich der Meinung bin, dass Max-Henry Herrmann kein Profi-Handball spielen kann. Das ist nicht das Thema. Vielleicht wäre er noch ein richtig guter Zweitligakeeper geworden oder vielleicht auch bei einem Bundesligisten aus der zweiten Tabellenhälfte. Also für ganz oben reicht es, glaube ich, nicht. Das ist jetzt meine Meinung, kann mich auch täuschen. Ja. Und dann ist es doch irgendwo nachvollziehbar zu sagen, ist es mir das wert, da weiterhin alles drauf auszurichten, weiterhin alles drauf abzustellen, um am Ende vielleicht gerade so in der ersten Liga oder in der zweiten Liga irgendwie spielen zu können? Und was ist dann Mitte, Ende 30, wenn ich jetzt aber gerade diese Möglichkeit habe? Also ich kann das komplett nachvollziehen. Ich habe auch schon ein paar Situationen dieser Art in meinem Leben gehabt und habe dann eine andere Abfahrt genommen. Ich habe auch mal Lehramt studiert. Und was ist aus mir geworden? Um Gottes Willen.
Uiuiui, hätte ich das gewusst, hätte ich dich wahrscheinlich nie mehr in die Sendung eingeladen. Lehramtsstudent, ja, was für Fächer denn?
Politik, Geografie und Sport.
Oh, mein lieber Mann. Naja gut, ein bisschen Expertise kannst du ja da mitbringen, ne?
Eine total solide Kombination, voll auf die Jobchancen ausgerichtet. Ja, das war natürlich ein Luststudium.
Ja, wenn es dir Spaß gemacht hat, das ist das Entscheidende.
Ja, hat's auf jeden Fall.
Ja. Und ich finde es auch sehr gut, vielleicht mal auch mal ein Zeichen an andere Sportler, an andere Handballer vielleicht auch, die sich immer Gedanken machen, ja, reicht's vielleicht oder reicht's auch nicht? Es geht auch anders. Es muss ja nicht immer der Sport sein. Ist auch ein schönes Hobby. Man kann nebenbei in der vierten Liga spielen. Da würde es ja wahrscheinlich noch für reichen, wenn er dann in Frankreich dazu die Möglichkeit hat und zu sagen, ja, ich arbeite und ich mache das noch nebenbei, dann ist es immer noch in Ordnung, denke ich.
Und, fand ich übrigens super interessant, wo du das ansprichst. Er hat ja aber explizit betont, dass er vorerst auf gar keinen Fall Handball spielen will. Also er will einen ganz klaren Schnitt machen, also wie klar der Junge für sein Alter schon ist, der ist Anfang 20, Wahnsinn, er will jetzt erstmal einen ganz klaren Schnitt machen, komplett Abstand zum Handball gewinnen und dann mal gucken, was in ein paar Jahren ist.
bemerkenswert, finde ich, diesen Schritt. Also hätte ich nicht gedacht, dass man von der Mannschaft, die ja auch nicht gerade komplett erfolglos ist, muss man ja auch so sagen, er ist Champions-League-Sieger geworden. Ja? Also er weiß, wie sich das anfühlt, wenn man richtig was erreicht, auch wenn er selbst vielleicht nicht allzu viel dazu beigetragen hat, aber trotzdem, ja, dann einfach einen ganz klaren Cut zu machen. Sehr, sehr interessant und wie wir alle gesagt haben, durchaus nachvollziehbar und natürlich viel Glück auf dem weiteren Berufsweg an Max-Henry Herrmann, den Torhüter des HSV, der sich für ein Karriereende entschieden hat. Wir kommen noch zu anderen Geschichten, die auf meiner Liste stehen. Zum Beispiel GWD Minden steht vor dem Abstieg. Du hast eben gesagt, Traditionsteams haben wir gerne in der Bundesliga. Ist natürlich schade, dass GWD wahrscheinlich nicht den Klassenerhalt schafft. Aber wenn man den Saisonverlauf betrachtet, eigentlich die logische Konsequenz.
Also ich meine, ich kann mich ja jetzt nicht hier hinstellen und beim einen Verein sagen, schade, wenn der verschwindet, und beim anderen, da ist mir wurscht. Also natürlich wünsche ich niemandem den Abstieg. Ja? Aber wir haben schon echt diese brutale Konstellation mit dieser 19er-Liga in diesem Jahr. 4 Absteiger. Wahnsinn, Wahnsinn. Echt, also ihr habt ja auch gesehen, der im Laufe dieser Rückrunde da alles letzten Endes in Abstiegsgefahr geraten ist. Teams, die eigentlich von den eigenen Ansprüchen her, von der Qualität im Kader, von der finanziellen Ausstattung nichts mit Abstiegskampf zu tun haben sollten. Jetzt ist es so gekommen. Minden wird es erwischen. Ich habe da ehrlich gesagt überhaupt keine Hoffnung mehr. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass sich Lemgo nochmal 2 Punkte gegen den HSV holt, der nicht mal mehr auf dem Zahnfleisch daherkommt. Was kommt nach dem Zahnfleisch? Der Kieferknochen, glaube ich. Ja.
Ja.
Mit diesen ganzen Verletzten. Wir haben echt jetzt gegen Flensburg am Sonntag die Hamburger nochmal die allerletzten Kräfte mobilisiert vor über 10.000 Zuschauern in der eigenen Halle. Geht das? Aber ich habe überhaupt keine Fantasie, mir vorstellen zu können, dass das auch auswärts in Lemgo geht. Ja. Deswegen, Lemgo wird sich diese 2 Punkte holen, Minden wird absteigen und ein weiterer Traditionsstandort wird die zweite Liga abrutschen. Aber die Minden haben ja schon ein paar Mal bewiesen, dass sie sich wieder verrappeln können.
Christian, wenn man auch mal sieht, das Restprogramm für Minden ist jetzt auch nicht das allerleichteste. Gut, am letzten Spieltag auswärts in Friesenheim, aber wenn es dann drauf ankommt, ist das natürlich eine unglaubliche Drucksituation und sie spielen noch zu Hause gegen Magdeburg und die schlägt man ja auch nicht mal so eben.
Ja, zumal es für den SC Magdeburg immer noch theoretisch um den 3. Platz geht, der ja dann auch eine Wildcard für die Champions League ermöglichen könnte. Dass es dafür reichen wird, glaube ich, nicht beim SCM, aber ja, es wird einfach eine richtig schwere Nummer für Minden, da noch die Klasse zu halten. Ich habe auch schon vor ein paar Wochen gesagt, dass ich glaube, dass es Minden erwischen wird. Ansonsten kann man eigentlich einfach nur sagen, der Abstiegskampf diese Saison war richtig geil mit Mannschaften wie Friesenheim, Erlangen, Lemgo, die wirklich um alles kämpfen mussten und die nachgewiesen haben gerade, dass sie dass eigentlich alle in die Liga durchaus gehören. Also von daher, ja, hat richtig Spaß gemacht, da unten mal das Ganze zu verfolgen.
Hätte man, glaube ich, auch vor der Saison nicht zugetraut, diesen Clubs wie Erlangen und Friesenheim, dass sie so lange da mithalten. Wenn man sieht, was mit den Aufsteigern in den letzten Jahren passiert ist, da konnte immer maximal einer drinbleiben. Dieses Jahr wird wahrscheinlich keiner drinbleiben. Trotzdem haben sie gezeigt, dass sie eigentlich ja mehr oder weniger doch gut genug sind für die DKB-Handball-Bundesliga. Und ich glaube, vor der Saison hätten wir gedacht, Friesenheim und Erlangen, boah, wenn die 15 Punkte holen, dann sind sie gut mit dabei. Bietigheim, okay, das ist eine Sache für sich. Die fallen da hinten ein bisschen ab, aber trotzdem, die anderen Clubs haben auf jeden Fall überzeugt. Und ich bin schon gespannt, wie das in der nächsten Saison aussieht. Ich denke, Erlangen hat auf jeden Fall Ambitionen, sofort wieder hochzukommen. Bei Friesenheim und Bietigheim, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Eine aktuelle Meldung ist noch reingekommen. Und zwar handelt es sich da um den THW Kiel und Thorsten Jansen, also der langjährige HSV-Linksaußen und Nationalmannschafts-Linksaußen, Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger. Also der hat eigentlich alles gewonnen, geht für ein Jahr nach Kiel, war so zu erwarten, hat sich angedeutet, Christian.
Ja, es hat sich die letzten Wochen angedeutet. Er wollte ja im Sport1-Interview noch nicht bestätigen und sich dazu noch nicht äußern. Ich halte solche Dinge immer für etwas albern. Ja, wenn es sowieso schon jeder weiß, dann kann man es auch mal sagen. Aber gut, letztendlich soll er die paar Euros gerne mitnehmen. Und beim THW Kiel ist, glaube ich, auch eine Trainerstelle gerade frei geworden, weil Raúl Alonso nach Österreich geht. Also von daher ist auch für die Karriere, nach der sportlichen Karriere, dann in Kiel auch durchaus noch was möglich.
Jetzt muss ich dich mal fragen, Götzi, du als Medienfachmann, was soll denn immer dieses Rumgeeier der Athleten und Vereine?
Ja, dafür gibt es ja genug Gründe. Ja, also aus deren Sicht, ja, also unterschiedlichster Art. Ja. Vielleicht sind Dinge noch nicht unterschrieben. Ja. man hat Sorge, dass im letzten Moment dann doch noch irgendwas schief geht. Vielleicht gibt es noch irgendwelche rechtlichen Hintergründe mit ehemaligen Arbeitgebern oder. Dann gibt es natürlich auch sowas wie eine, also ich gehe davon aus, dass es sowas gibt bei Handball-Bundesliga, wie eine Öffentlichkeitsstrategie. Wann präsentiere ich was, in welchem Rahmen, was kann ich da noch für eine Aufmerksamkeit erzeugen und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich einfach unterschiedliche Persönlichkeiten. Und wir alle kennen Toto als furztrockenen Typen. Ich fand das heute geil. Da unten stand bei Herrn Netz am Sonntag und sagte, ja, was ist jetzt da? Und nochmal nachgefragt. Und er sagt einfach nur in seiner typischen Art, ich kann gar nichts sagen. Das kann man als albern bezeichnen. Logisch wünscht man sich da als Medienmann und auch als Zuschauer ein bisschen mehr Informationen. Aber ich fühlte mich trotzdem ganz gut unterhalten von dieser Situation.
Wer ihn kennt.
Toto ist halt so. Aber ganz nebenbei, die Kieler sind damit viel offensiver umgegangen. Thorsten Storm hat mir das schon weit vorher bestätigt, dass das ernst gemeint ist mit Toto Jansen. Und deswegen war das auch klar, dass es kommt.
Ich kenne Toto ja auch schon ein paar Jährchen. Und wenn er nicht so gut gewesen wäre, hätte er auch in meiner Jugendmannschaft noch mitgespielt beim Zusem. Also von daher, er ist einfach so. Aber wie gesagt, ich halte da nichts von, wenn es jetzt eh schon seit Wochen eigentlich jeder weiß, dann kann man auch einfach sagen, ja, es ist so, und von daher hätte ich an seiner Stelle, hätte es durchaus im Interview bei Sport1 schon bestätigt.
So, zwei unterschiedliche Meinungen hier bei Kreisab und noch Meinungen würde ich gerne einholen zu zwei Personalien. Tim Schneider wechselt zur MT Melsung und Jewgeni Pefnow wechselt zum VfL Gummersbach. Ich glaube, da haben beide Vereine Götzi einen ganz guten Fang gemacht.
Ich wusste schon länger, dass die Gummersbacher nicht ganz zufrieden sind mit ihrer Situation am Kreis. Ich glaube, das ist für die Gummersbacher eine sehr gute Entscheidung, wenn das wirtschaftlich darstellbar ist. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was sie machen mit den anderen Kreisläufern. Nach meiner Logik muss da jetzt einer gehen, trotz Vertrag.
Larsson hat angekündigt, seinen Vertrag aufzulösen und in die Heimat zu gehen.
Okay, dann ist das ja schon geklärt. Dann, dann passt das voll ins Gummersbacher Konzept, ja? Ich finde, dass Jewgeni Pefnow ein richtig guter Kreisläufer ist. Ich weiß nicht, ob er war ja auch schon ein paar Mal bei der Nationalmannschaft mit dabei. Ich weiß nicht, ob er das Niveau hat. Ich traue es ihm eigentlich schon zu, aber er hat nicht konstant genug gespielt, da auf höchstem Niveau zu agieren. Aber Pefnow ist für Gummersbach auf jeden Fall eine Verstärkung. Ich finde den Typen echt total in Ordnung. Er hat ja auch jetzt in jüngerer Vergangenheit das Decken ein bisschen gelernt, was, wie wir alle wissen, zwingend notwendig ist für einen Kreisläufer. Also gute Entscheidung für beide, wie ich finde. Ja? Was war die zweite Geschichte? Tim Schneider nach Melsung hat mich echt ein bisschen überrascht. Ja? Er hat ja auch noch Vertrag in Lemgo und die Lemgo bleiben jetzt auch in der Liga, dass Schneider da rausgeht. Also offenbar legen die Melsungen da auch nochmal ein ordentliches Sümmchen auf den Tisch. Ja? Bin ich gespannt. Also Tim Schneider, ja, hat auch schon Nationalmannschaft gespielt. Super schwierig für mich. Ich sehe ja meistens oder fast nur die Spiele, die wir übertragen. Und ich weiß, dass Tim Schneider echt starke Spiele schon gemacht hat in dieser Saison. Aber was ich zuletzt persönlich von ihm gesehen habe, das hat mich nicht sehr überzeugt. Also ich habe dieses Spiel zum Beispiel gegen Gummersbach gesehen, da hat er einen rabenschwarzen Tag gehabt. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, einen Spieler aufgrund eines Spiels da zu bewerten. Klar, das ist ein Junge mit Potenzial. Und die Frage ist nur, wo will Melsung eigentlich hin? Habt ihr das schon kapiert?
Ja, ich bin also, mir nicht ganz sicher. Also sie wollen ja nicht dauerhaft in den EHF Cup. Das kann ja nicht deren Ziel sein.
Ja, ihr merkt jetzt meine Zurückhaltung. Also ich will auch da, dass es nicht falsch verstanden wird. Tim Schneider ist ein guter Handballspieler. Punkt. Aber wenn Melsung wirklich vorne angreifen will, und eigentlich denke ich mir die ganze Zeit bei diesen Möglichkeiten, die haben, müsste das jetzt irgendwann mal kommen, dann glaube ich auch nicht, dass Tim Schneider der Spieler ist, der sie da wesentlich nach vorne bringt.
Wobei Roth natürlich ihn auch als Spieler schon aus seiner Zeit in Wetzlar kennt und ihn da auch vielleicht von der menschlichen Seite besser einschätzen kann, als das vielleicht mit anderen Optionen, die dann auf dem Tisch lagen, einfach der Fall war. Also die menschliche Komponente sollte man ja bei allem auch nicht vernachlässigen, wenn es dann um solche Positionen auch geht und um Transfers geht.
Kann ich komplett nachvollziehen. Das ist hundertprozentig ein tadelloser Kerl, der Tim. Mir ging es nur um diesen einen Gedanken. Wo will Melsung hin? Wollen die immer Fünfter, Sechster, Siebter sein? Oder wollen die wirklich mal richtig vorne angreifen? So, also ich bin mir sicher, das macht aus deren Sicht Sinn und für den Tim allemal.
Also für Melsungen, wenn sie wirklich mal vorne angreifen sollen, so weit sind jetzt finanziell die Rhein-Neckar-Löwen und Flensburg auch nicht mehr entfernt.
Das ist doch der Punkt. Und deswegen ist mir einfach nach wie vor nicht ganz klar, was die eigentlich wollen. Ich vertrete ja seit längerem die These und bin da auch vielleicht nicht ganz so extrem unterwegs wie Kretsche, aber durchaus von der Tendenz her sind wir da einer Meinung. Meldung macht sich aus meiner Sicht seit Jahren kleiner, als sie sind. Und da werden kleine Erfolge für große verkauft. Und ich bin halt der Meinung, eigentlich müssten die noch ein bisschen erfolgreicher sein mit diesen Möglichkeiten. Vielleicht täusche ich mich, das ist meine bescheidene Meinung.
Herrlich, da muss man als Moderator gar nichts mehr machen. Übrigens, Cantamahé, da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, war wohl, sagen meine Informationen, hat mir der Verein auch mitgeteilt, nie eine Option bei der MT Melsung. Und Lemgo, die haben ja in der kommenden Saison dann André Kogut auf der Mittelposition und haben sich dann vielleicht gedacht, das Geld, was wir eventuell für Tim Schneider bekommen, können wir in Tim Sauton investieren. Also, warten wir es da mal ab. Ich möchte mich herzlich schon mal bei Götzi bedanken, denn, wie gesagt, du musst ja weg nach Mannheim. Viel Spaß heute Abend. Alle einschalten, natürlich, die sich für Handball interessieren. 20 Uhr auf Sport 1 geht's los.
Lohnt sich alle mal.
Gleich sprechen wir dann noch über Frauenhandball hier mit Christian Stein von Handball World. Bevor es gleich in den Interviewteil von Kreis abgeht, da erwarten wir übrigens Jana Krause vom Thüringer HC, spreche ich jetzt nochmal mit Christian Stein von Handball World über den Frauenhandball. Und da ich gerade schon Thüringer HC gesagt habe, die sind jetzt zum 5. Mal hintereinander deutscher Meister geworden. Es war wieder mal knapp. Wieder mal musste der Buxtehuder SV drunter leiden, ein Punkt, und das Torverhältnis haben am Ende dann den Ausschlag gegeben. Also selbst bei einem Unentschieden des THC im letzten Spiel gegen Leipzig hätte es für den Buxtehuder SV nicht gereicht. Aber, ja Christian, was soll man da noch sagen? Geht das jetzt ewig so weiter oder sehen wir da bald mal ein Ende dieser Dominanz des THC?
Ja, ich weiß nicht. Zum Glück gab es noch die Tordifferenz, sonst hätte man sich in Leverkusen wohl wirkliche Gedanken gemacht angesichts des Unentschiedens, was man dem Buxtehuder SV damals abgeknüpft hat. Nein, Glückwunsch an THC. Sie haben natürlich mit Abstand den stärksten Kader zur Verfügung. Buxtehude hat dem Ganzen einen wirklich kräftigen Widerstand geleistet. Und da muss man einfach sagen, im Endeffekt wäre mit dieser Belastung Champions League, Gruppenphase, Hauptrunde, Viertelfinale dementsprechend so gut durch die Saison kommt, der ist am Ende auch verdient oben in der Meisterschaft.
Man muss auch sagen, der Abstand zu den Mannschaften dahinter ist ja schon relativ groß. Also der THC mit 5 Minuspunkten, Buxtehude mit 6, dann Metzingen mit 11 und dann Oldenburg und Leipzig bereits mit 18, Leverkusen dahinter mit 19 Minuspunkten. Bevor wir jetzt da aber weiter über die Teams an der Tabellenspitze sprechen, müssen wir auch kurz auf das eingehen, was am Tabellenende passiert ist. Denn die Trierer Miezen sind abgestiegen. Die galten ja mehr oder weniger als der VfL Bochum des Frauenhandballs als unabsteigbar. Jetzt hat es sie erwischt nach sehr, sehr vielen Jahren in der ersten Liga. Was kann man dazu sagen?
Ich muss sagen, es war absehbar, dass sie jetzt irgendwie ins Gras beißen werden, dann doch mal. Und ich persönlich muss sagen, die Leistung, die sie in Leverkusen am letzten Spieltag gebracht haben, die war sehr couragiert. Allerdings, wenn ich 2 Minuten vor Ende mit 2 Toren zurücklege, muss ich vielleicht auch mal taktisch einfach was probieren, offene Manndeckung, wenn ich dann unbedingt den Klassenerhalt schaffen möchte. Also zumal die Ergebnisse auf den anderen Plätzen ja so waren, dass man bei einem Sieg wirklich dann noch diese Entscheidungsspiele bekommen hätte. Also von daher, ich glaube, dass die Trierer Miezen angesichts des sich abzeichnenden Kaders für die kommende Saison wirklich schon Richtung zweite Liga geschielt haben.
Die richtige Entscheidung dann aus deiner Sicht?
Ja, definitiv. Also im Moment ist ja der Kader so noch so zusammengestellt oder noch so offen, dass man ja gar nicht weiß, welche Rolle man in der zweiten Liga spielen kann. Also von daher ist es richtig, da auch mal zu sagen, man nimmt sich jetzt einen Schritt zurück und geht dann entsprechend in der zweiten Liga, macht man einen behutsamen Aufbau und findet da seine Heimstätte. Und ich bin mir sicher, dass anders als die Vulkan-Ladies, die jetzt wirklich direkt sagen, wir wollen nächstes Jahr wieder direkt nach oben, dass die Trierer Miezen sich da erstmal in der zweiten Liga ein paar Jährchen aufhalten werden.
Ich denke, dass man da auch die richtige Entscheidung getroffen hat. Es hat sich ja auch angedeutet in den letzten Jahren. Es ging sportlich immer weiter nach unten. Ich glaube, 2004 war das, als man Meister wurde, unter anderem mit einer Maren Baumbach und Anja Althaus, mit zwei sehr, sehr fantastischen Spielerinnen. Und dann ging es nach und nach bergab. Und eigentlich sind sie ja da 2 oder 3 Mal mehr oder weniger auch im allerletzten Moment in der Liga geblieben, unter anderem durch Lizenzentzüge für andere Mannschaften. Ja, dann gucken wir mal, was sonst noch so war. Also, es gibt da noch ein Thema, das ich auf jeden Fall ansprechen möchte, und zwar aufgrund der massiven sportlichen Differenz. Wenn man jetzt mal auf die nackten Zahlen guckt, hat der HC Leipzig dreimal so viele Minuspunkte am Ende der Saison wie der Buxtehude SV. Das bedeutet natürlich nicht, dass Buxtehude dreimal so gut ist wie der HC Leipzig, um Gottes Willen, aber das ist schon ein großer, großer Unterschied. Dazwischen ja noch der TuS Metzing und vor den Leipzigerinnen auch noch Oldenburg. Trotzdem wird sich Leipzig um eine Wildcard für die Champions League bewerben. Findest du das generell richtig, dass im Prinzip eine Mannschaft, die vier Plätze zu schlecht war, beziehungsweise drei Plätze, Entschuldigung, um sich dann sportlich zumindest für eine Wildcard zu qualifizieren, wenn man es überhaupt so bezeichnen kann, dann am Ende in der Champions League spielt? Kann das im Sinne des Sports sein?
Also erstmal müssen wir festhalten, dass der HC Leipzig sportlich genau dazu berechtigt ist, diese Wildcard zu beantragen, weil die Bedingungen zur Beantragung einer Wildcard sind lediglich die, dass man sich für den Europapokal qualifiziert hat. Das hat der HC Leipzig durch den fünften Platz und dank des Final Four-Ausgangs mit den ersten drei Plätzen Buxtehude, Oldenburg und THC geschafft. Ja, also von daher ist es alles erstmal so kein Problem, dass der HCL diese Wildcard beantragt. Dass der HCL diese Wildcard bekommt, ist letztendlich auch nur der Tatsache zu verdanken, dass der THC entsprechend Meister geworden ist, denn außer dem THC und dem HC Leipzig, so sind meine Kenntnisstände, hat sich kein anderer dieser drei Erstligisten um eine Wildcard für die Champions League bemüht. Der Buxtehude SV hätte Champions League gespielt, wenn sie Meister geworden wären. Als Vizemeister verzichten sie allerdings dankend darauf, weil es in ihren Teilnahmen auch in den vergangenen Jahren zu einem wirtschaftlichen Minus geführt hat. Also von daher hätte der Buxtehude SV die Wildcard gar nicht beantragt. Und ebenso scheint es aus Metzingen und Oldenburg keine Ambition für eine Wildcard gegeben zu haben. Ansonsten gibt es natürlich auch den einen oder anderen Faktor, der noch für den HCL infrastrukturell spricht. Aber ansonsten muss man sagen, wenn aus Deutschland kein anderer Verein Champions League spielen will, dann ist es das gute Recht des HC Leipzig zu sagen, ja, dann bemühen wir uns darum.
Findest du es sportlich richtig?
Letztendlich, ob ich das sportlich richtig finde, ich glaube nicht, dass der HCL sich sportlich unbedingt qualifizieren wird, weil man auf Mannschaften wie Gjör, die in Ungarn nur Vizemeister geworden sind, oder aus Dänemark das Team Esbjerg treffen wird, die jetzt auch einen sehr, sehr starken Kader haben. Und ich glaube, dass sich diese beiden Mannschaften am Ende für die Champions League qualifizieren. Der HCL macht dann entsprechend mit seiner Wildcard-Teilnahme am Qualifikationsturnier maximal den Europapokal der Pokalsieger voll. Und dann ist man mit drei Mannschaften letztendlich in dem einen Wettbewerb vertreten und im EHF-Pokal nur mit einer deutschen Mannschaft. Ich persönlich finde, dass man lieber eine 2-2-Taktik gefahren wäre, und mit Blick auf die Dreijahreswertung, die es im Handball gibt, kann das aber durchaus sinnvoll sein, dass der HC Leipzig da noch im Pokal der Pokalsieger startet.
Schon dubios, dass eine Mannschaft, die nicht mal das eigene Final Four erreicht hat, dann national im Pokal der Pokalsieger teilnehmen könnte. Warten wir es mal ab. Übrigens nichts gegen den HC Leipzig, sondern das war mehr so eine generelle Geschichte. Also ich habe da irgendwie kein gutes Gefühl dabei, wenn der Fünfte aus der Liga dann noch eine Wildcard für die Champions League bekommt. Aber das ist eher eine Thematik der EHF, und da kann der HC Leipzig ja nichts für, wenn das die Regularien zulassen. Und man muss natürlich auch sagen, es ist nicht davon auszugehen, dass der HC Leipzig in der kommenden Saison nochmal auf Platz 5 landet. Die haben sich schon relativ gut verstärkt für die neue Spielzeit, und da ist auch, glaube ich, eine Weiterentwicklung dann zu erwarten. Gut. Dann eine Sache abschließend noch, die ich erfragen wollte, die betrifft Borussia Dortmund. Die haben ja jetzt offiziell bekannt gegeben, dass Nadja Nadgornaja in der kommenden Saison für den BVB auf Torejagd gehen wird. Was traust du dieser Mannschaft als Aufsteiger zu, und wohin kann der Weg führen, wenn man bedenkt, dass sie in den nächsten Jahren nicht unbedingt weniger finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt bekommen vom Gesamtverein? Neue Halle soll es ja auch geben.
Es soll eine neue Halle geben. Das ist richtig, und ja, finanziell scheint man beim BVB mittlerweile aus dem Vollen schöpfen zu können. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass bei den Transfers, die vollzogen wurden oder auch die, über die man munkelt, wie jetzt von Torhüterin Clara Woltering, auch immer private Gründe eine Rolle spielen, die dem BVB da jetzt in dieser Saison in die Karten spielen. Der Lebenspartner von Anne Müller wohnt meines Wissens in Düsseldorf. Clara Woltering hat den Hof im Münsterland, und Nadja Nadgornaja möchte gerne recht nah bei ihrem Lebensgefährten Anton Manson spielen, der jetzt wieder aus der Schweiz dann zum TVV Lemgo wechselt. Also von daher sprechen da natürlich einige Gründe letztendlich für den BVB, die da zusammengekommen sind. Natürlich ist es auch so, dass Ildi Kubana als Trainerin gerade zu dieser Zeit, wo diese Spielerinnen auch im Jugend- und Juniorinnenalter waren, noch im DHB aktiv war und aus dieser Zeit diese Spielerin auch einigermaßen kennt. Nat Bornaja hat auch in Trier unter ihr gespielt und von daher sind natürlich auch diese Kontakte aus dieser Zeit noch genutzt worden, denke ich.
Für umsonst spielen sie aber alle nicht beim BVB. Ich glaube, darauf können wir uns einigen und ich bin gespannt. Was glaubst du, wenn du dich jetzt festlegen musst, Platz 6 bis 8 in der kommenden Saison als Aufsteiger, ist das möglich?
Das hängt natürlich erstmal davon ab, wie der Rest des Kaders aussieht. Man muss schon sagen, dass man mit einer Achse Woltering, Nat Bornaja und Anne Müller eine sehr, sehr gute Achse für einen Aufsteiger hätte. Allerdings, man sieht natürlich auch, Bietigheim war in der letzten Saison sehr hoch gehandelt worden und hat diese Ansprüche nicht erfüllen können. Die Füchse Berlin sind mit Platz 8 am Ende eigentlich und vor allem auch angesichts der Punkteausbeute auch ein bisschen unter Wert geschlagen. Und Mannschaften wie Oldenburg oder auch Blomberg haben da in der vergangenen Saison noch überrascht. Nichtsdestotrotz muss man insgesamt sagen, der Transfermarkt in der Frauenbundesliga ist so aktiv wie selten zuvor. Von daher sage ich, im Moment tue ich mich da schwer, mit irgendwelche Prognosen zu erstellen. Sicher ist 6 bis 8 möglich. Ich denke, Blomberg wird ein bisschen abfallen gegenüber der jetzigen Saison und den 7. Platz räumen. Dafür müsste sich eigentlich dann Bietigheim nach oben orientieren von den Teams. Ansonsten Rosengarten wird es schwer haben. Göppingen ist im Moment noch eine sehr, sehr große Unbekannte, wird es auch meiner Ansicht nach schwer haben. Bad Wildungen wird es schwer haben. Blomberg habe ich ausgeführt. Also diese 4 Mannschaften wird man definitiv hinter sich lassen und dann ist man irgendwo mit Sicherheit in dem Bereich, dass man so 6 bis 10 irgendwo landen wird.
Warten wir es ab. Es kommen ja auch sicherlich noch ein paar weitere Spielerinnen nach Dortmund. Man wird ja nicht exakt mit diesem Kader dann in die kommende Spielzeit gehen. Übrigens auch in Bietigheim ist einiges los. Da sprechen wir dann in der nächsten Ausgabe drüber. Vielleicht sind dann schon neue Transfers bekannt gegeben worden. Da werden einige sehr, sehr interessante Namen gehandelt, beispielsweise im Tor und im Rückraum. Aber das ist Zukunftsmusik. Da sprechen wir dann darüber, wenn wir das nächste Mal Zeit dafür haben. Und jetzt kommen wir dann zum Interview der Woche. Erstmal danke an dich, Christian, für deine Zeit heute. Und Jana Krause wartet auf uns, die Torhüterin des Thüringer HC.
Ja, ich habe zu danken. Ich habe natürlich Zelle bei den Kellerkindern in der kommenden Saison noch gerade unterschlagen. Also von daher muss ich auf 6 bis 9 korrigieren.
Macht nichts, können wir auch mitleben. Danke dir, Christian. Und jetzt gibt's das Interview. Es ist wieder Zeit für ein Interview hier bei Kreisab. Episode 73 ist es ja heute und ich begrüße wieder eine Handballerin. Zwar hatten wir letzte Woche mit Clara Woltering auch schon eine. Es ist nicht so, dass wir uns um die Männer gar nicht mehr kümmern wollen, aber am Wochenende steht ja das Champions League Final Four auf dem Programm und da werden wir einige männliche Handballer sprechen und dementsprechend habe ich mir gedacht, wenn doch am Wochenende wieder eine Entscheidung anstand, dann gehen wir doch mal wieder in den Frauenhandball. Und der Thüringer HC konnte sich bereits zum 5. Mal hintereinander die deutsche Meisterschaft sichern. Das gab es seit der Wende noch nicht und das gab es auch überhaupt erst einmal. Bayer Leverkusen hat das mal geschafft, 6 Mal. Und ich begrüße eine Spielerin, die selbst schon zum 4. Mal insgesamt deutsche Meisterin geworden ist vom Thüringer HC, nämlich Jana Krause. Hallo Jana.
Hallo.
Ja, ist der 4. Meistertitel. Jetzt fragt man natürlich als Journalist immer gerne, welcher fühlt sich am besten an, aber ich würde es mal anders formulieren. Welcher Titel war denn am schwierigsten zu gewinnen?
Das ist eine gute Frage. Also ich denke, letztes Jahr waren wir sehr souverän, da hatten wir wirklich eine Übermannschaft, muss man sagen. Dieses Jahr war es natürlich bis zum Schluss sehr, sehr spannend. Wir haben uns mit Buxtehude da die ganze Saison eigentlich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert und letztendlich hat ja dann eigentlich nur ein Punkt den Ausschlag zugunsten von uns gegeben und ich denke, dass das dieses Jahr schon eine Herausforderung war, Deutscher Meister zu werden.
Was hat es denn in dieser Saison besonders schwer gemacht?
Ja gut, wir hatten vor der Saison ja auch einen Umbruch und haben wichtige Spielerinnen verlassen und ich denke, dass Buxtehude auch eine ganz, ganz starke Saison gespielt hat und die Mannschaft einfach auch schon zu lange zusammen ist, gereift ist und die haben uns da ganz, ganz lange Paroli geboten und ich denke, das war dieses Jahr das Besondere.
Trotzdem seid ihr ja als Favorit in die Saison gegangen, da müssen wir uns glaube ich nichts vormachen. War denn am Ende irgendwie so ein Gefühl, dass man aufkam, dass man gedacht hat, oh, Es könnte ja vielleicht schief gehen oder gab es das wirklich nicht?
Naja, je länger die Saison ging, desto mehr hat man sich natürlich schon Gedanken gemacht. Also es ist ja dann alles auf dieses Spiel gegen Buxtehude hinausgelaufen, dass da eigentlich schon so eine kleine Vorentscheidung fällt. Und die Wochen davor waren natürlich, da ist die Anspannung natürlich schon immer größer geworden. Und natürlich hat man sich dann auch mit dem Gedanken beschäftigt, naja, es kann natürlich sein, dass es dieses Jahr nicht wird mit der Meisterschaft. Aber ich glaube, das macht es aus und das macht es jetzt auch umso schöner, dass man es dann am Ende doch geschafft hat. Als, sage ich mal, wie letztes Jahr, da war es ja sehr eindeutig, irgendwie 5, 6 Spieltage vor Schluss schon deutscher Meister gewesen zu sein. Da war dieses Jahr natürlich schon was anderes.
Jetzt habt ihr dieses entscheidende Spiel da Anfang Mai, am 9. war es mit 32-26 gegen den Buxtehuder SV gewonnen. Du hast es gerade schon angesprochen, dass es auf dieses Spiel ein bisschen hinauslief. Warum seid ihr denn dann immer auf den Punkt so fit? Weil das war ja im Prinzip das Spiel, das musste man unbedingt gewinnen.
Ja, das stimmt. Wir hatten natürlich auch den Vorteil, dass wir zu Hause gespielt haben. Ich denke, dass wir zu Hause immer noch eine Klasse stärker sind als auswärts. Aber ich denke, dass ja Herbert da einen großen Einfluss auch einfach hat, weil er uns eben einfach dieses Siegergehen und dieses auf dem Punkt Dasein immer wieder einimpft und in jedem Training eigentlich auch fordert. Und ich denke, das hat oder zeichnet diese Mannschaft jetzt schon seit Jahren aus. Und ich bin jetzt auch erst das zweite Jahr dabei und habe das hier auch wieder erst neu kennengelernt und das ist schon so mit das Besondere.
Du hast also nicht das Gefühl, dass die Spielerinnen, die jetzt zum 5. Mal hintereinander auch Meister geworden sind, wie eben vielleicht eine Kerstin Wohlbold oder eine Katrin Engel, die du ja auch schon relativ lange kennst, dass die irgendwie satt sind nach Erfolg?
Nee, gar nicht. Also ich hatte so ein bisschen Bedenken, da bin ich ehrlich, weil ich dachte, ja gut, wir waren jetzt schon 4-mal deutscher Meister, irgendwann muss man doch mal irgendwie ja ein bisschen lockerer zur Sache gehen, aber also gar nicht. Ich glaube, je mehr man gewinnt, desto ja süchtiger wird man auch einfach danach. Also da habe ich zumindest hier einfach erlebt. Also die waren diejenigen, die voranmarschiert sind und diesen Titel wieder unbedingt wollten. Und ja, ich glaube, das ist einfach, wenn man das einmal erlebt hat, dieses Gefühl, dann will man das immer wieder erleben.
Einen Titel hast du ja noch nicht gewonnen national, den DHB-Pokal. Da muss ich natürlich jetzt auch noch drauf zu sprechen kommen. Ist auch erst ein paar Tage her, da habt ihr das Final vorgespielt in Hamburg. Gastgeber so halb zumindest war der Buxtehuder SV, deine alte Mannschaft. Kann man sich da insgeheim zumindest ein bisschen für die freuen, dass die endlich mal einen Titel gewonnen haben?
Ja, klar. Also ich meine, Buxtehude hat jahrelang darauf hingearbeitet, hatte immer dann im entscheidenden Moment das Nachsehen. Da ist die Enttäuschung immer groß gewesen. Ich war da ja fast immer mit dabei, habe das miterlebt. Ich weiß, wie man sich dann fühlt und deswegen habe ich sie natürlich ganz besonders gegönnt. Also ich meine, der Kontakt ist ja auch immer noch da und es hat mich dann schon sehr gefreut für die Mädels. Und ich denke, man hat ja auch gesehen, was da abgefallen ist von ihnen, endlich diesen Makel los zu sein. Und ja, natürlich hat mich geärgert, weil ich gerne den Titel selber gewonnen hätte, aber wir haben es einfach im Halbfinale vergeigt und natürlich habe ich dann die Daumen gedrückt und habe mich dann gefreut, dass sie gewonnen haben.
Würdest du sagen, dass das eine sehr gelungene Veranstaltung war, jetzt vom Sportlichen für euch mal abgesehen?
Ja, auf jeden Fall. Also alleine Hamburg als Stadt ist natürlich schon mal super. Ist ja eine super Stadt, eine sehr schöne Stadt. Und das Ganze drumherum, angefangen vom Hotel über die Halle, die Organisation. Also es war wirklich, fand ich, eine sehr gelungene Veranstaltung. Es hat auch ganz viel Spaß gemacht. Und ja, das Zuschauerinteresse war ja auch riesig. Die Halle war ja eigentlich auch an beiden Tagen voll. Und die Stimmung war super. Also es hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja.
Jetzt hast du eben einen Namen schon erwähnt, den Trainer Herbert Müller. Ist nicht das erste Mal, dass du unter ihm trainierst. Du hast früher in Nürnberg auch schon unter ihm trainiert. Warum wollen denn alle Spielerinnen irgendwann mal unter dem trainieren? Was macht den so besonders?
Naja, ich glaube, er hat einfach eine besondere Art. Also viele sagen ja auch, er ist ein Verrückter, ein positiv Verrückter, würde ich sagen. Er kann unheimlich motivieren. Er ist der ehrgeizigste Mensch, den ich kenne. Und er kitzelt einfach das Letzte, finde ich, aus den Spielerinnen raus und macht sie dadurch besser. Und er will diesen Erfolg und er verlangt es auch von den Spielerinnen. Und das verinnerlicht man dann irgendwann. Und ich denke, das ist so eine, ja, so was Besonderes, das man vielleicht mal miterlebt haben möchte.
Außerdem gewinnt er viele Titel, das möchte man als Spielerin natürlich auch. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Argument. Aber ein Name ist ja auch für dich sehr wichtig, der nicht so häufig auftaucht, nämlich Hilfried Müller, der Bruder von Herbert. Das ist derjenige, der sich um die Torhüterin kümmert. Und wenn du jetzt mal ein bisschen zurückblickst, merkst du, dass du in gewissen Punkten sehr viel besser geworden bist im Vergleich zu deiner Zeit, beispielsweise damals in Nürnberg, wo du ja auch schon unter ihm trainiert hast?
Ja, man merkt natürlich schon, dass mit, dass man damals in Nürnberg war ich ja noch sehr jung, jetzt bin ich ja doch erfahren und älter und das merkt man natürlich schon einfach, man gewinnt an Erfahrung und zu Helly, er ist ganz, ganz wichtig für die Mannschaft. Das merkt man immer gar nicht so, oder weil er so im Hintergrund arbeitet, aber er hat da mindestens genauso großen Anteil wie Herbert dran, der ja immer im Vordergrund steht. Und ganz speziell für mich und für uns Torhüter ist Helly natürlich der erste Ansprechpartner und im Spiel, im Training arbeitet da sehr viel mit uns und ist auch so ein bisschen der Ruhepol, sag ich mal, der Gegenpol zum Herbert. Das ist auch sehr wichtig und man kann Hellys Arbeit, er ist immer im Hintergrund, aber man muss ihn auch mal wirklich hervorheben und man kann seine Arbeit gar nicht genug eigentlich hoch einschätzen, was er da für uns macht.
Jetzt bist du eine sehr emotionale Spielerin, ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Wie war das denn für dich in der vergangenen Saison, als da mit Maike Merz noch eine Spielerin war, die eine richtig große Konkurrentin auch für dich gewesen ist? Wie bist du damit zurechtgekommen?
Ja, also ist natürlich so, das erste Jahr in einem neuen Verein ist natürlich immer schwierig. Es ist alles neu, man muss sich irgendwie ein neues System, ein neues Umfeld, alles anpassen. Und Maike ist ja auch eine verdiente Spielerin gewesen. Also die hat da 4 Meisterschaften gewonnen, die war Ewigkeiten in dem Verein, ist da einfach eine Ikone gewesen und auch immer noch. Und das habe ich auch akzeptiert. Und ich denke, wir haben aber mit Dina noch zusammen, wir waren ja zu dritt, haben da wirklich ein super Dreigespann gebildet. Und da muss man dann ja auch selber einfach dann so ein bisschen zurückstecken. Und ich denke, letztes Jahr hat man gesehen, dass es auch ganz gut funktioniert hat. Und also ich bin froh, dass ich sie kennengelernt habe, weil die einfach auch als Mensch ja eine ganz, ganz Liebe ist. Also wir kannten uns vorher gar nicht persönlich und das Jahr mit ihr war schon auch menschlich eine schöne Erfahrung.
Dann kommen wir nochmal zurück zum Sportlichen, vom Menschlichen. Denn es stehen im Moment ja beziehungsweise relativ bald wichtige Spiele auf dem Programm. Für die deutsche Handballnationalmannschaft der Frauen geht es gegen Russland in der WM-Qualifikation. Ist ein sehr, sehr schwieriger Gegner, weil man den kaum einschätzen kann, oder?
Ja, genau. Also es ist immer schwierig, bei russischen Mannschaften da erstmal auch irgendwie, sag ich mal, Videomaterial zu bekommen. Die halten damit immer so ein bisschen hinterm Berg. Russland ist ja jetzt auch nicht um die Ecke. Und Russland an sich als Gegner ist natürlich schon eine große, große Herausforderung. Und es wird auf jeden Fall nicht einfach.
Wird es denn einfacher, weil du mit dabei bist? Oder wie sieht das bei dir aus? Denn es steht jetzt auch wieder eine Sommerpause an, die nicht sonderlich lang sein wird.
Ja, genau. Ich wäre dabei, habe aber aus gesundheitlichen Gründen abgesagt, weil ich diese Saison einfach das letzte halbe Jahr, ich hatte erst die eine Knieoperation an dem einen Knie, dann habe ich mich bei dem anderen verletzt auf dem letzten Lehrgang, war zwischenzeitlich viel und lange oft krank und ich merke einfach, ich muss meinem Körper jetzt diese Pause geben. Ich habe immer mit meinen Knien schon immer zu tun gehabt und mein Körper hat mir jetzt einfach deutliche Zeichen einfach gesendet, dass es jetzt einfach zu viel ist und muss da einfach auch auf mich selber Rücksicht nehmen und deswegen habe ich da mit Jakob gesprochen und abgesagt.
Das ist jetzt aber keine Dauergeschichte, sondern was Einmaliges, damit du ein bisschen mehr Pause hast.
Ja, man muss ja dann sehen, wie es dann ab Sommer weitergeht. Ich denke, es wird viel von den Russland-Spielen abhängen, ob die Quali geschafft wird und mit welchem Personal dann auch in Zukunft weitergemacht wird. Ich denke, wenn die Quali verpasst werden sollte, dann wird da auch ein Umbruch stattfinden, auch viele jüngere Spielerinnen eingebaut werden, auch im Hinblick auf die Heim-WM 2017 und da muss man dann einfach mal sehen.
Davon gehst du jetzt aber nicht aus, dass die Quali verpasst wird, oder?
Nein, auf keinen Fall. Also ich glaube an uns und denke, wir haben genug Qualität, genug gute Spielerinnen. Das muss man einfach nur, was heißt nur, aber man muss es halt aufs Spielfeld bringen. Und ich denke, da sind jetzt die ersten Ansätze gemacht und ich vertraue da drauf. Man muss einfach auch daran glauben und dann gehe ich eigentlich auch fest davon aus, dass diese Quali geschafft wird, ja.
Du hast jetzt eben von der Belastung gesprochen, die für dich sehr, sehr hoch ist. Du studierst nebenbei ja auch noch ein bisschen. Dann habt ihr Champions League gespielt in dieser Saison und da würde ich gerne auch noch was wissen. Es ist immer sehr, sehr schwierig für die deutschen Mannschaften, da erfolgreich zu sein. Denkst du, dass überhaupt in den nächsten Jahren die Möglichkeit besteht, mal an so Mannschaften wie Gjör, wie Buduknosch oder WADA überhaupt ranzukommen als deutsches Team oder ist das eher unmöglich?
Also ich würde sagen, das ist jetzt eher unmöglich auf die nächsten Jahre gesehen. Also da sind einfach ganz andere finanzielle Mittel dahinter, als deutsche Mannschaften zur Verfügung haben. Die haben Gjör oder Skopje, was die teilweise für Etats haben, da kann keine deutsche Mannschaft mithalten und das schlägt sich dann natürlich auch im Leistungsvermögen nieder. Das ist einfach so. Und Also ich glaube nicht, dass eine deutsche Mannschaft in den nächsten Jahren eine realistische Chance hat, mal zum Beispiel die Champions League zu gewinnen. Dazu ist zu wenig finanzieller Hintergrund da und die besten Spielerinnen gehen natürlich dann dahin, wo das meiste Geld ist und das ist in Deutschland nicht gegeben.
Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass in Deutschland der Charakter anders ist, was das angeht und man immer sagt, okay, man macht noch eine Ausbildung nebenbei und konzentriert sich nicht so sehr auf den Leistungssport. Ist ja auch schwierig, denn im Frauenhandball wird nicht annähernd so viel Geld verdient wie bei den Männern und auch da reicht es für die meisten dann am Ende nach der Karriere nicht aus, um sich darauf dann zu verlassen. Ja, dann würde ich gerne noch wissen, wie viel Urlaub hast du denn jetzt eigentlich dann überhaupt? Wann geht's denn wieder los mit der Vorbereitung?
Also wir fangen Mitte Juli wieder an, aber ja, so richtig Urlaub habe ich jetzt nicht geplant, weil ich Uni habe, Vorlesungen, die laufen ganz normal weiter und wenn wir dann praktisch mit der Vorbereitung anfangen, startet die Klausurenphase fürs Sommersemester, also da ist jetzt nichts groß mit wegfahren, vielleicht mal irgendwie am Wochenende mal ja was machen, unternehmen, aber jetzt nicht keinen Urlaub an sich, aber klar, schon ein bisschen natürlich runterkommen. Auch ein bisschen die handballfreie Zeit genießen und ja, sich einfach die Saison war schon sehr, sehr lang, muss man sagen, viele Spiele und sich davon einfach ein bisschen erholen.
Nervt dich das nicht manchmal, dass du dann nicht einfach mal 2 Wochen wegfahren kannst?
Ja, also ich mach's gerne. Also ich habe mich dafür jetzt entschieden, letzten Sommer, dass ich nach dem Bachelor jetzt noch den Master eben in Erfurt hinterher schiebe. Und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung, dass einfach auch ja für den Kopf gut ist. Auch mal, ich merke, dass es mir gut tut, wenn ich nicht den ganzen Tag über Handball nachdenke, sondern auch noch mit anderen Leuten, die nichts mit Handball zu tun haben und die das auch nicht interessiert, mit anderen Leuten einfach über was anderes rede. Und deswegen, das ist dann einfach so und ja, ist einfach auch für später, einfach für den beruflichen Werdegang wichtig. Und deswegen, ja, ist das jetzt nicht so schlimm für mich.
Dann wünschen wir dir trotzdem natürlich einen schönen Sommer, auch wenn du ihn nicht ganz so genießen kannst, vielleicht am Strand, wie das dann andere tun. Und bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit, gratuliere nochmal recht herzlich zum deutschen Meistertitel und möchte diese Sendung dann abschließen mit der Beantwortung der Quizfrage. Vielleicht weiß ja Jana die richtige Antwort, denn letzte Woche wollte ich wissen, wenn er denn den Titel holt, und das hat er ja nun getan mit dem THC, der wievielte Meistertitel war das denn für Herbert Müller, weißt du es?
Also der 5. mit dem THC und mit Nürnberg, vielleicht der insgesamt 8. oder 9.
Ja, der 8. ist richtig. Und damit ist er übrigens der Rekordhalter in der Bundesliga. Das hat so noch nie jemand geschafft. Auch da natürlich herzlichen Glückwunsch. Das ist eine ganz, ganz besondere Leistung. Vielleicht macht er ja irgendwann noch 10 draus. Schauen wir mal. Auf jeden Fall habe ich auch eine neue Frage für alle Rätselfreunde der Sendung. In dieser Saison bei den Männern in der Champions League gab es nur eine Mannschaft, die kein einziges Spiel gewonnen hat. Einen Punkt hat sie geholt am Ende der Gruppenphase. Wer das weiß, der kann uns die Lösung wie immer gerne schreiben. Entweder bei facebook.com/kreisab oder bei twitter@kreisab.de. Das soll es gewesen sein für die heutige Ausgabe von Kreisab. Einen Hinweis habe ich noch für euch. Am kommenden Freitag gibt es bereits die nächste Sendung, dann direkt vom Media Day des Champions League Final Four aus Köln. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis dann.